So, tatsächlich hat unser Appell ja was bewirkt. Die Reihen füllen sich. Sehr löblich. Liebe Schörler. Weil wir haben ja Besuch aus Bremen jetzt, nämlich den Dr. Stefan Welling, der sich dem Thema widmen möchte, Unterricht mit schülerindividuellen Endgeräten. Da könnten wir hier wahrscheinlich auch sofort die Lehre am Objekt machen, weil wir ja auch alle mit unseren eigenen, selbst konfigurierten oder automatisch konfigurierten, unterschiedlichsten Endgeräten in diesem Raum sitzen. Und genau darum geht es, nämlich kritische Anmerkungen zu machen, und zwar aus medienintegrativer Perspektive. Wir möchten am Ende, das hatten wir vorhin auch schon angekündigt, Ihnen die Möglichkeit geben, miteinander in Dialog zu treten. Deswegen, hier liegt schon mal der Galgen bereit. Aber begrüßen Sie jetzt aus der Mittagspause heraus unseren Gast aus Bremen, den Dr. Stefan Welling. Da ist er.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich natürlich erstmal ganz herzlich, dass ich hier heute sprechen kann. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, wo Sie ja, was uns am Anfang dieser Veranstaltung ja gesagt haben, die freie Wahl haben, ob Sie jetzt da draußen auch bei Kaffee und Kuchen sitzen oder hier drin meinem für Sie hoffentlich interessanten Vortrag lauschen werden. Und ja, dass Sie sich in diesem Sinne also quasi für mich entschieden haben. Und ich werde versuchen, Sie auch nicht zu enttäuschen mit dem, was ich Ihnen vorstelle. Und ich nehme in die Hand, dann ist es für mich etwas, nee, es geht nicht so gut. Okay, ich versuche es nicht ganz nah dran zu halten, dann kann ich mich ein bisschen bewegen und dann, ja. Mein Vortrag steht heute unter dem Titel Unterricht mit schülerindividuellen Endgeräten, kritische Anmerkungen zum Lernen mit Tablets aus medienintegrativer Perspektive. Und bevor ich loslege, nochmal kurz zwei Worte zu mir, beziehungsweise zu uns. Wo komme ich her? Das ist das IFIP, das Institut für Informationsmanagement. Wir sind ein An-Institut an der Universität Bremen, machen das inzwischen auch schon seit über 10 Jahren mit 2 Hauptforschungsschwerpunkten. Einmal, was wir Educational Technologies, also sprich der Einsatz von digitalen Medien in der Bildung, aber auch im Bereich E-Government sind wir unterwegs. Das machen wir in einem Team von 17 Wissenschaftlern und Wissenschaftlern aus 6 unterschiedlichen Bereichen und sind da auch ziemlich breit aufgestellt, was das betrifft. Jetzt gucke ich mal, ob es hier auch leuchtet. Ja, so ein bisschen. Und Sie sehen, wir haben also auch zum Beispiel schon hier in Ihrer schönen Stadt Frankfurt, haben wir auch schon für Stadtschulamt gearbeitet, bis hin zur ganz originären Forschung für die deutsche Forschungsgemeinschaft. Vielleicht ist es doch. Okay. Wenn ich versuche. Ja. Spreche ich ein bisschen leiser? Hören Sie mich, wenn ich so in der Lautstärke spreche? Das rückkoppelt nicht mehr. Okay, gut. Der Begriff der Medienintegration dient mir als analytischer Rahmen, um die Verbreitung und Aneignung digitaler Medien in der Schule untersuchen zu können. Und damit ist zum einen, weisen wir darauf hin, dass dieser Prozess also auch konflikthaft ist und unbeständig. Also es ist kein regelmäßiger Prozess, da kommt es auch mal zu Schwierigkeiten, zu Friktionen, unter anderem verbunden auch mit unterschiedlichen, sich teilweise widersprechenden Bedeutungszuweisungen und auch Sinnstiftungsprozessen. Sie werden das wahrscheinlich, wenn Sie aus der Schule selber kommen, nicht jeder in Ihrem Kollegium wird die gleiche Meinung dazu haben, wie sinn- oder auch nicht sinnvoll es ist, digitale Medien im Unterricht einzusetzen. Und das Ganze findet statt im Rahmen der Schule als soziale Organisation, inklusive also auch der institutionellen Rahmenbedingungen, also hier zum Beispiel unter anderem die Frage nach der verfügbaren Technik, rechtliche Fragen, ein Stichwort vielleicht Urheberrecht, wird Ihnen auch allen vertraut sein, und natürlich auch die finanziellen Rahmenbedingungen, die mit darüber entscheiden, welche Möglichkeiten der Mediennutzung sich in der Schule bieten. Medienintegration ist auch eine Herausforderung. Wie ich schon gesagt habe, das ist kein linearer, kein einfacher Prozess, und diese Schwierigkeiten begleiten die Einführung der Medien eigentlich von Anfang an. Und ich habe das mal hier festgemacht an 3 relativ bekannten auch Untersuchungen zum Thema. Das hier ist schon quasi ein Klassiker von Larry Cuban, das ist ein US-Amerikaner, der Anfang 2000 den Einsatz von Computern damals noch im Klassenraum untersucht hat. Naja, und der kommt zu dem Schluss, dass so ganz grundlegend eigentlich Lehrkräfte mit den neuen Technologien das machen, was sie immer schon gemacht haben. Sprich, sie werden zwar eingesetzt, aber es kommt nicht wirklich zu einer Veränderung des Unterrichts. Ein paar Jahre später ist Janet Böhme der Frage nachgegangen, ob sich die Schule am Ende der sogenannten Buchkultur befindet. Und sie kommt zu dem relativ ernüchternden Ergebnis zum einen und sagt, die Schule als medienresistente Polis spricht von einem typografischen Bildungsraum, der ganz unmittelbar und eng an die Dominanz des Buchs als zentralen Leitmedium gebunden ist. Also auch hier digitale Medien nicht unbedingt die erste Wahl. Und hier eine Untersuchung, die wir selbst durchgeführt haben, 2010 in Nordrhein-Westfalen, zur Mediennutzung von Lehrkräften im Sekundarbereich 1. Und eins der Ergebnisse dieser Untersuchung ist, dass Lehrkräfte im Zweifelsfall auch auf traditionelle und etablierte Arbeitspraxen bzw. Medien zurückgreifen. Also von hier nach da hat sich zwar ein bisschen einiges getan, die Nutzung hat sich auch intensiviert, aber die Art und Weise, wie Medien genutzt werden, hat sich in vielen Fällen nicht unbedingt verändert. Aber jetzt wird ja alles besser. Denn jetzt haben wir hier dieses schöne Gerät, das Tablet, mit dem relativ große auch Erwartungen und Hoffnungen an die Mediennutzung in der Schule verbunden sind. Wenn man mal rumschaut, auch sich guckt, was es so an Berichten aus Schulen gibt, die mit Tablets arbeiten, das ist immer oft sehr, sehr überraschend positiv von den Ergebnissen. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Basis dieser Ergebnisse doch oft eher anekdotenhaft ist. Sprich, das sind ja auch persönliche Beobachtungen, aber nicht unbedingt ausgiebig empirisch erforscht. Nichtsdestotrotz, Tablets liegen deutlich im Trend. Und wenn man hier mal guckt, da habe ich versucht, mal eine relativ aktuelle Grafik mitzubringen, was den Absatz von Tablets betrifft. Sie sehen hier den Anstieg von dem Tablet-Verkauf über die Jahre und hier, naja, nicht ganz parallel dazu, mit auch leicht entgegengesetzten Ausschlägen, der Absatz von Notebooks und hier zwischen dem ersten und zweiten Quartal letzten Jahres hat der Absatz von Tablets auch erstmals den von Notebooks überstiegen. Dennoch muss man aber, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, sagen, also 2013 waren es 13%, die so ein Tablet besaßen, im Vergleich zu 58%, die einen Laptop hatten und 50%, die einen Desktop-Computer benutzten. Also die Verteilung zwischen den verschiedenen Medien und damit auch der Nutzung ist hier noch nicht so, dass das Tablet das alles schon überholt hätte. Hm? Lernt man denn nun besser mit Tablets? Und ich habe mal ein bisschen geguckt, was sagt die aktuelle Forschung dazu. Und ich habe das Ganze mal am Beispiel des Lesens betrachtet und möchte Ihnen ganz kurz zwei Untersuchungen vorstellen. Das ist hier einmal die Untersuchung von Choing und Slavin. Das sind auch zwei US-Amerikaner. Die haben über 80 quantitative Untersuchungen einbezogen, die sie an relativ strengen Qualitätsmerkmalen bemessen haben. Also hier wurde zum Beispiel auch überall mit Kontrollgruppen gearbeitet. Das heißt, es wurde tatsächlich der Frage nachgegangen, wenn hier eine Gruppe mit Tablets im Bereich der Lese von überhaupt mit digitalen Medien arbeitet, wie verhält sich das im Gegensatz dazu mit einer Gruppe, die das nicht tut. Sie kommen generell zu dem Ergebnis, erstens, dass der Einsatz digitaler Medien zur Leseförderung, ich hätte gesagt, es geht hier nicht nur um Tablets, das sind Untersuchungen, die auch bis in die 80er, 90er Jahre zurückreichen, geringe positive Effekte mit sich bringen. Und dass, wenn ganz traditionell ergänzend zum herkömmlichen Unterricht eingesetzte Computerprogramme benutzt werden, keinen signifikanten positiven Einfluss auf die Lesekompetenz von Schülern in der Primar- und Sekundarstufe haben. Sprich, so ein einfaches Add-on hat nur relativ geringe Aspekte, aber da wären wir auch wieder beim Beispiel der Tablets oder beim Medium der Tablets. Erfolgsversprechender im Gegensatz sind dazu innovative technologische Anwendungen und integrative Ansätze, also wo es zu einer echten curricularen Integration kommt, aber auch verbunden mit intensiver Aus- und Fortbildung, was zum Beispiel auch gegen die These spricht, was man auch häufig liest, der Einsatz von Tablets, da könnte man einfach so wegstarten und müsste da gar nicht viel machen, würde ich sagen, das ist aber auch trügerisch bzw. falsch. Und dann hier noch eine Untersuchung, die ist ganz aktuell, ist auch ein Studienvergleich von Miller und Warschauer, die haben sich den Bereich der Leseförderung in der Primarstufe angeguckt und sie kommen zum Ergebnis, dass sich traditionelle Bücher und E-Books hier bei der Leseförderung ergänzen können, aber, und das ist der entscheidende Punkt, damit es hier zu einer nachhaltigen Veränderung kommt, beziehungsweise müssen auch die Lehrkräfte ihren Unterricht nachhaltig verändern, um die E-Books erfolgreich in den Unterricht integrieren zu können. Das ist alles andere als einfach. Und das gilt nicht nur für die Lehrkräfte, das gilt genauso auch für die Schülerinnen und Schüler. Denn zum einen kann man feststellen, dass es relativ beständige Praktiken sind, die das Medienhandeln prägen. Und Praktiken, das sind typische Umgangsweise, die in der Regel auch relativ routiniert verlaufen, also wo man gar nicht unbedingt sich darüber immer ganz bewusst ist, was man da tut, so weil es, wenn man schon so oft getan hat, weil es so eingeschliffen in diesem Sinne ist und sie begründen in diesem Sinne auch eine spezifische Handlungsnormalität des Alltags. Und dazu kommen dann Artefakte, das sind zum Beispiel Tablets oder können Tablets sein, die konstitutive Elemente solcher Praktiken sind. Und gleichzeitig sind solche Praktiken routinisiert, aber sie sind auch unberechenbar. Sprich, es kann auch immer mal was passieren, mit dem man nicht gerechnet hat, was einem vor Probleme und vor Herausforderungen stellt, die man dann lösen muss. Und hier habe ich mal so ein Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das alle lesen können. Ich kann es einfach mal kurz vorlesen. Das ist von einer Schülerin aus der 12. Klasse vom letzten Jahr. Und die sagt dann, ich muss sagen, also so für Texte, wo ich was markieren muss und was ranschreibe, da habe ich es lieber in Papierform. Weil ich finde, das iPad, das ist einfach zu, es ist dafür einfach nicht gemacht. Weil ich brauche das halt vielleicht, dass ich das dann anmarke und das ist auch viel schneller im Gehirn drin. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Sachen, die ich handschriftlich schreibe, habe ich schneller drin, als das, was ich auf dem iPad habe, wenn ich mit dem iPad lerne. Ich brauche dreifach so lange und wenn ich das halb aufgeschrieben habe, dann ist es schon halbwegs drin. Also ich weiß, okay, ich habe es mir mal aufgeschrieben und dann geht das auch beim Lernen für die Klausur schneller. Hier ist natürlich die Frage, ist es die erlernte Praxis, dass vorher, das ist eine Schülerin der Oberstufe, dass über die Jahre traditionelle Arbeiten oder mit traditionellen Medien, was hier im Prinzip die erfolgsversprechende Lernpraxis ist, oder gibt es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang auch zwischen dem Schreiben mit der Hand und dem Aufnehmen von Informationen? Wenn man mit Lehrkräften spricht, viele Lehrkräfte schwören drauf, dass es sinnvoll ist, auch wenn die Schüler zum Beispiel mit der Hand was von der Tafel abschreiben. Ich hätte keine gute Antwort darauf, ob das so ist. Es ist schlicht, ich weiß es nicht. Ich habe zwar auch schon mal versucht zu gucken nach Studien, aber die Informationslage ist hier relativ uneinheitlich. Naja, und letztlich muss man natürlich gucken, wenn es auch dann um Klausuren, sprich Leistungsüberprüfungen geht, zählt das, was am Ende auch erfolgsversprechend ist oder den höchsten, das höchstmeiste Versprechen auf Erfolg darstellt. Am anderen Ende neben solchen Praktiken sind es Diskurse, die in besonderer Weise auch die Nutzung von Medien prägen. Das sind zum einen natürlich Diskurse, die befeuert werden durch die Hersteller dieser Geräte. Und ich habe Ihnen hier mal eine Werbung von dem Hersteller Apple mitgebracht, zusammen mit einem kleinen Ausschnitt von dem, was dort auf der Seite steht. Und hier heißt es, wir nehmen uns viel Zeit für einige besondere Dinge, bis jede Idee, jedes Leben verbessert, das mit dir in Berührung kommt. Ziemlich hoher Anspruch für ein technisches Gerät. Aber gut, das findet man natürlich nicht nur bei Apple, das findet man auch bei Microsoft für andere Geräte in ganz ähnlicher Form. Das ist aber auch nichts Neues. Nahezu jede bisher in der Schule eingeführte Technologie wurde auch von ähnlichen Versprechungen hinsichtlich ihres Bildungsnutzen begleitet. Hier würde ich also sagen, ist Vorsicht geboten. Denn Diskurse über Medien sind natürlich auch stark ökonomisch und politisch vereinnahmt. Und ein anderes Beispiel dafür ist auch, wir hatten das vorhin, diese Zuschreibung der Jugendlichen als sogenannte Digital Natives für ein prominentes Beispiel auch für solche mächtigen Kurse, also sprich Kinder und Jugendliche, die digitale Medien aus dem FF beherrschen. Bisher unsere Untersuchungen mit Lehrkräften, würde ich sagen, zeigen genau das Gegenteil, wenn man also auch da Erzählungen und Beschreibungen hinsichtlich der Kompetenzen erfährt und auch Schülerinnen und Schüler sehen das anders. Und hier, sie spricht zwar nicht von der Digital Natives, aber sie sagt, die Generation der Computer. Und dass man oft davon ausgeht, dass die Schülerinnen und Schüler halt dazu gehören, aber sie halt hier auch dann sagen, dass man es ihnen halt auch erklären muss, dass man es ihnen auch beibringen muss, wie man mit diesen Medien arbeitet und dass es halt hier auch der Unterstützung und Begleitung bedarf, um einen sinnvollen Einsatz der Medien zu befördern. Die beobachtbare Praxis ist da ja auch doch häufig relativ ernüchternd und man kriegt dann auch solche Aussagen, das ist hier auch wieder von einem Schüler aus dem letzten Jahr, aus der 12. Klasse. Naja, der sagt dann, er kann keinen großen Mehrwert sehen, auch vom iPad im Unterricht. Naja, und bezieht sich hier auf die lange Tradition der Unterrichtspraktik und sagt, naja, das hätte ja 100 Jahre ohne gut geklappt. Und warum das auf einmal mit der Technik besser funktionieren sollte. Wir hatten das ja heute Vormittag. Ich denke, man muss schon auch Medienkompetenz in unterschiedlichen Facetten in der Schule fördern. Da wird man nicht umhinkommen. Aber wenn man sich auch den Unterricht anguckt, dann kann man zum einen feststellen, dass sich unterrichtliche Sozialformen und Arbeitspraxen auch mit digitalen Medien relativ schnell verändern lassen. Aber die etablierten Muster auch, die dem unterrichtlichen Handeln zugrunde liegen, die sind im Gegensatz dazu relativ beständig. Das ist zum einen der bei vielen Lehrkräften zu beobachtende Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle, der im Weiterführung dieses Arguments auch konservative oder etablierte Lern- und Lehrpraktiken im Unterricht begünstigt. Dann ist es auch, wir nennen das die hohe Ambivalenz oder interpretative Flexibilität digitaler Medienpraxen. Wir hatten heute Morgen schon das Beispiel Wikipedia. Ich denke, da könnten wir sicher auch länger drüber sprechen, über das Führen wieder dieses Mediums im Unterricht. Und ich glaube, dass die meisten von Ihnen, die unterrichten, da sicherlich auch, wie gesagt, ambivalente Erfahrungen gemacht haben werden, was den Nutzen dieses Mediums für das Arbeiten der Schülerinnen und Schüler betrifft. Und dass nach wie vor auch die Relevanz der materiellen Anteile von Lernpraxen relativ hoch aufgehängt zu sein. Also zum Beispiel das Schreiben mit der Hand, das Arbeiten mit ganz traditionellen Heften. Und hätten Sie mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, sogenannte Medienbrüche, wir müssen nach Wegen suchen, vielleicht das zu überkommen. Heute würde ich eher sagen, wir müssen nach Wegen suchen, das auch in intelligenter, in sinnvoller Art und Weise übereinzubringen und miteinander zu verbinden. Das ist hier nicht ein Entweder-Oder. Das wird zumindest auch mittelfristig weiter eher auch ein Miteinander, ein gemeinsames Nutzen dieser unterschiedlichen Medien sein. Last but not least, vor diesem Hintergrund lassen sich auch ein paar zentrale Rahmenbedingungen für das Lernen mit mobilen Medien, wie zum Beispiel Tablets, benennen. Klar, von der technischen Seite die Frage nach der Beschaffung, dann natürlich auch der technische Support. Manche waren ja heute auch im Workshop über Björd. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle, Konzepte, Anwendungen, Apps. Hier stellt sich die Frage vielleicht auch nochmal in viel deutlicherer Form als bei traditionellen Softwareprodukten, wo der Markt, das Angebot nochmal wesentlich unübersichtlicher ist. Die Frage nach der Netzanbindung, die Frage nach Datensicherung und Austausch, auch natürlich Datenschutz, Datensicherheit. Welchen Medium habe, das eigentlich gar keine Schnittstelle mehr hat und sich nur über WLAN an Server anderes anbinden lässt und unserer Beobachtung nach in vielen Schulen zum Beispiel auch mangels besserer Lösungen Dropbox benutzt wird, dann ist das zumindest aus datenschutzrechtlicher Perspektive doch alles andere als ein unbedenkliches oder auch friktionsfreies Thema. Und natürlich die Frage nach der Mediendistribution. Es gibt da auch verschiedene Bemühungen auf Seiten der Schulbuchhersteller, aber wenn man sich das aktuell anguckt, ich würde sagen, das Angebot ist noch überschaubar und hier besteht definitiv auch noch Luft nach oben. Und natürlich auch die Einbindung der verschiedenen Peripheriegeräte, die wir in der Schule haben. Schulorganisatorisch ganz wichtig die Frage nach der Unterrichtsentwicklung, vielleicht sogar an oberster und wichtigster Stelle, wenn wir solche Medien zukünftig weiter oder auch sinnvoll in der Schule einsetzen wollen. Die Frage nach der curricularen Verankerung. Ich habe gerade hier in Hessen mich länger mit dem Kerncurricula für die Grundschule befasst. Da gibt es Ansatzpunkte, da kann man mit digitalen Medien was machen. Man wird aber zum Beispiel keinen Punkt finden, wo man sagen kann, hier muss man was mit Medien machen, abgesehen von doch recht allgemeinen auch Ausführungen zum Thema Medienkompetenz. Medienkonzept für die schulorganisatorische Entwicklung der Medienintegration auch ganz wichtig. Nutzungsregeln natürlich, medienpädagogische Unterstützung auch nicht zu vergessen und natürlich auch das Thema Fortbildung. Hoppla, ja, und das, denke ich, sind Punkte, an denen wir auch also in Zukunft weiter zusammenarbeiten müssen, um hier auch Wege zu erproben, zu entwickeln, um die unterschiedlichen mobilen Endgeräte sinnvoll in den Unterricht integrieren zu können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Hat jemand von Ihnen eine Anmerkung, die er uns mitteilen möchte, dem Professor Dr. Welling mitteilen möchte? Da sehe ich doch hier vorne jemanden. Jawohl. Upsi. So, Sie können gerne sitzen bleiben, aber...
Herr Dr. Welling, mein Name ist Larbig. Ich bin Lehrer hier in Frankfurt am Main. Sie haben am Anfang Zahlen genannt, wie die Abdeckung in der Gesamtbevölkerung für Tablets und Smartphones ist. Die aktuelle GYM-Studie sagt aber, dass die Abdeckung bei Schülern nahe 100% ist. Ist das nicht für den weiteren Verlauf des Vortrags ein bisschen schwierig, quasi von solchen Zahlen auszugehen, die die Gesamtbevölkerung inklusive Rentner berücksichtigen, aber die aktuellen Zahlen bezüglich der Abdeckung in Schulen gar nicht zu berücksichtigen?
Tablets, aber ich glaube nicht, dass für Smartphones. Gut, Smartphones habe ich jetzt mal in dieser Betrachtung außen vorgelassen als Medium, weil es ja sicherlich auch nochmal eine andere Kategorie ist. Und Sie haben sicherlich insofern recht, dass Haushalte mit Kindern, und Sie verwiesen ja schon auf die GYM-Studie, auch deutlich besser ausgestattet sind mit digitalen Medien im Allgemeinen als Haushalte ohne Kinder. Also, aber mir ging es ja hier vor allem erstmal um die Frage auch zu sagen, um mal ein bisschen zeigen zu können, wie ist es um die Verbreitung auch von Tablets bestellt? Also um hier einfach auch zu sagen, das ist nichts, was wir jetzt schon überall in gleicher Form haben, und wir hatten das heute bei Smartphones so. Ich überspitze mal ein bisschen, aber wenn ich jetzt meinen Sohn, mein erstes Smartphone, das ich noch in der Schublade habe, mit in die Schule geben würde, ich glaube, damit könnte man nicht besonders viel anfangen.
So, noch jemand, der gerne von Ihnen etwas sagen möchte? Jawohl, ich komme. Haben Sie Geduld?
Ja, auch vielleicht dazu, das Tablet oder auch das Smartphone ist ja meistens ein Zweit- oder Drittgerät. Und solche Aussagen über Verkaufszahlen, wer ein Desktop-PC oder ein Laptop hat, ist wenig aussagekräftig, weil es Mehrfachnutzer sind, also die dann Laptop vielleicht auch und ein Tablet und ein Smartphone benutzen.
Ist das halbwegs angekommen? Wir scheinen ein kleines technisches Problem zu haben.
Ja gut, das zieht ja in die gleiche Richtung, wie gesagt. Also das ist, ich hatte das ja auch gesagt, klar ist die Ausstattung der Privaten oder insbesondere von Jugendlichen besser, aber zum Beispiel, wo wir jetzt ja verschiedene Projekte in den Schulen noch finden zu Smartphones, klar gibt es auch einige, die sich eben schon zu Tablets, die sich auch schon im Bereich der Smartphones probieren, aber da würde ich sagen, stehen wir noch weitaus mehr am Anfang auch, was das Ausloten auch der Möglichkeiten zum unterrichtlichen Einsatz betrifft.
So, ich schaue mich um. Ich denke, wenn jemand noch was zu sagen hat, ja, die Dame.
Frau Stich ist mein Name, vom Stadtschulamt. Was würden Sie denn einer Schule, einer Lehrkraft heute für eine Empfehlung mit auf den Weg geben, wie sie sich zum Thema jetzt weiter verhalten sollte?
Also meinen Sie jetzt zum Beispiel Nutzung von mobilen Endgeräten? Na gut, ich glaube, alleine kann man da natürlich nicht besonders viel ausrichten. Man sieht das ja, wenn man in der Schule guckt, man sieht ja auch schon einzelne Lehrkräfte, die haben sich selbst so ein Gerät gekauft, die haben dann da eine App wie Teacher Tool drauf installiert und machen ihre Unterrichtsverwaltung darüber oder organisieren auch ihre Materialien. Aber da hat man diese sogenannten Einzelkämpfer, ich glaube, da kommt man nicht weit. Und dass man wahrscheinlich doch auch dann, wenn man das wichtig finde, sich Mitstreiterinnen, Mitstreiter suchen muss und letztlich auch sehen muss, irgendwie, ob man das in der Schule auf breitere Füße stellen kann. Also es zeigt sich dann ja auch, wenn ich ein, zwei Klassen habe, wo das gemacht wird und am Nachmittag beispielsweise in der Ganztagsschule gehen die Schülerinnen und Schüler in die AGs und ein Teil hat dann Tablets, die er nutzen kann und ein Teil vielleicht nicht so, dann führt es auch wieder zu Spannungen. Also diese Teillösungen bringen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr Schwierigkeiten, als dass sie hilfreich sind. Andererseits natürlich eine Schule mit 300 oder mehr Schülerinnen, da kann man natürlich in den seltensten Fällen die ganze Schule auf einen Schlag mit Tablets ausstatten. Und das ist wahrscheinlich auch in vielen Fällen eher eine Überforderung, und eine sukzessive Verbreitung über einzelne Jahrgangsstufen hinweg könnte die sinnvollere Lösung in diesem Kontext sein.
So, haben wir noch eine Wortmeldung? Sonst würde ich nämlich an der Stelle, wenn Sie mir da nicht böse sind, der Zeit wegen auch schon, diesen Vortrag beenden, mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen und bei Ihnen natürlich, und Sie kommen mir nicht weg ohne den Korb, klar. Damit man in Bremen auch mal was Anständiges zu essen kriegt, hier ordentlich, hier. Handkäse mit und ohne Musik. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren.